Im Interview haben wir nun Marian Nestroy. Er studiert politische Theorie in Frankfurt am Main im Master und hat seinen Bachelor in Philosophie und Soziologie in Jena gemacht. Mit den nationalsozialistischen Verbrechen beschäftigt er sich seit seiner frühen Jugend und hat sie auch zum Schwerpunkt seines Studiums gemacht. 2017 machte er ein Praktikum in der Gedenkstätte Buchenwald. Hallo Marian.
Hallo, grüßt euch.
Marian, du warst 2017 in der Gedenkstätte Buchenwald. Was waren denn da deine Aufgaben?
Ja, also ich habe in der Gedenkstätte Buchenwald in der historischen Abteilung gearbeitet, zur Geschichte des nationalsozialistischen Konzentrationslagers. Das sage ich immer deswegen, weil es zwei Lager dort gab. Einmal das nationalsozialistische Lager und dann im Nachgang des Krieges noch das sowjetische Speziallager. Ganz unterschiedliche Zeitebenen, aber die Unterscheidung ist ganz wichtig, weil es ein Ort ist. Und da habe ich im Rahmen eines Projekts zu polnischen Zwangsarbeitern Datenbanken durchsucht. Ich habe den Nachlass eines ehemaligen Häftlings neu geordnet und mich darin angearbeitet. Und dann habe ich, was ich besonders spannend fand, neue Konzeptionen zu pädagogischen Materialien für die neue Dauerausstellung in Buchenwald erarbeitet. Und das fand ich sehr spannend, weil es gab viele neue Dinge in der Ausstellung zu sehen und ich hatte einen kleinen Grabstein, an dem ich zeigen konnte, wie umfangreich die Aufschlüsselung eines Gegenstandes im Rahmen der Reise eines einzigen Häftlings durch die Konzentrationslager sein kann. Das fand ich sehr spannend.
Findest du es wichtig, dass Menschen heute Konzentrationslager besuchen?
Ich würde sagen, dass ich das nicht notwendigerweise so finde. Also man kann vielleicht erstmal sagen, es ist sehr wichtig, dass Menschen in Konzentrationslager gehen. Aber ich glaube, das Lernen, was dort eigentlich passieren sollte, ist eigentlich kein Automatismus. Also es kommt immer darauf an, wie eine Gedenkstätte gestaltet. Ist die Geschichte des Ortes gut aufbereitet? Wie wird sie dort vermittelt? Auf welche Strategien wird dort gesetzt? Das ist alles nicht unbedingt von vornherein klar. Also wir können zum Beispiel sagen, es gibt Orte, die wahnsinnig wichtig waren in der Geschichte der Konzentrationslager des Nationalsozialismus. Und wir haben eben gerade was über Auschwitz III gehört, wo eigentlich nahezu keine Aufbereitung ist. Und ich weiß nicht, ob es dann besonders wichtig ist, diese Orte zu besuchen, wenn eigentlich gar nichts über die Geschichte dort vermittelt wird. Weil der nackte Stein oder der Stacheldraht oder vielleicht das ehemalige Überbleibsel eines Lagers, das sagt einem nichts über die Geschichte selbst.
Genau, in dem Beitrag, den wir gerade gehört haben, haben ja auch manche Teilnehmenden gesagt, dass sie es sehr wichtig finden, nach Auschwitz gegangen zu sein, weil sie es erst da richtig begriffen haben. Du würdest also sagen, dass eben eine Auseinandersetzung zum Beispiel durch Bücher viel zentraler ist als die Umgebung an sich.
Also ich kann das Bedürfnis natürlich total verstehen, nach Auschwitz zu gehen, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Auseinandersetzung mit Büchern die bessere wäre. Ich glaube, dass es total wichtig ist, solche Orte zu besuchen. Aber und ich glaube auch, dass solche Orte einem viel geben können, aber es kommt halt auf die Aufbereitung an und oder vielleicht auch eine Nachbereitung, je nachdem. Auf jeden Fall möchte ich dafür plädieren, dass es kein Automatismus ist, weil gerne so getan wird, als ob es das wäre.
Du hast gerade angesprochen, es geht um die Aufbearbeitung zum Beispiel. Es gibt ja also verschiedene Ziele auch, die mit Gedenkstätten beabsichtigt werden. Worum geht es deiner Meinung nach zum Beispiel in Buchenwald, wo du dein Praktikum gemacht hast? Und worum sollte es deiner Meinung nach gehen?
Ich denke, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Also Buchenwald muss natürlich erstmal die Geschichte des Ortes selbst erzählen. Also die Ausstellung dort muss die Geschichte des Ortes selbst erzählen. Und da geht es natürlich um mannigfaltige Geschichten, weil das Lager war so riesig. Es war zum Ende des Krieges, also zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner es befreiten, das größte Konzentrationslager auf dem Boden des eigentlichen Deutschen Reiches. Und genauso viele Menschen, wie es dort gab, genauso viele Geschichten gibt es dort und genauso viele Geschichtsteile. Und wenn die Geschichte erzählt ist, dann muss es vielleicht um sowas gehen wie das Aufzeigen dieses Ortes innerhalb seiner Umgebung. Also das heißt, dass man an Buchenwald zeigen kann. Buchenwald war kein isolierter Ort. Also man wird gerne erzählt, niemand wusste etwas davon. Ja, also das ist natürlich eine bekannte deutsche Erzählung. Aber das stimmt einfach nicht. Und das kann man an solchen Orten wie Buchenwald ganz grandios zeigen. Und Buchenwald war wahnsinnig stark vernetzt in seiner Umgebung. Man kann wirklich sagen, man sagt das ja heute so mit, in der Wirtschaftswissenschaft, es war ein Standortfaktor. Und das kann man tatsächlich sagen. Also Buchenwald war kein isolierter Ort. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu zeigen. Und das andere, was man daran zeigen kann, ist, wie zerbrechlich menschliche, soziale und politische Ordnungen sind. Weil solche Orte wie Buchenwald, die sind ja nicht einfach mal ebenso da. Die müssen entstehen. Die haben eine Vorgeschichte und eine Gesellschaft, die sie erzeugt. Und ich glaube, das ist das, was Buchenwald eigentlich am Ende erzählen möchte. Die menschliche Ordnung, da kannst du dir nie so sicher sein, wie es manchmal scheint. Und ich glaube, das ist das, was ich zumindest sehr stark mitgenommen habe von dort.
Der Holocaust ist ja ein Thema, von dem viele Deutsche denken, sie wüssten schon Bescheid. Tatsächlich ist es meist nur Halbwissen. Wie kamst du denn dazu, dich intensiver mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen?
Für mich ist das eine relativ persönliche Geschichte, weil als ich angefangen habe, ich komme vom Land, ja, also vom niedersächsischen Land, und dort habe ich mich versucht, so politisch zu engagieren, was natürlich nicht immer einfach war. Das Angebot war relativ rar. Aber irgendwann musste man natürlich feststellen, dass es auch in der eigenen Gegend aktuelle Nazis gab. Ja, also das ist auch tatsächlich bedrohlich gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass es in unserer Nachbarstadt viel zu gewalttätigen Szenen gekommen ist. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, wie können Leute eigentlich Nazis sein? Also nach allem, was ich damals darüber wusste, ich habe mich natürlich schon vorher ein bisschen für Geschichte interessiert, ist das einfach nur schrecklich gewesen. Ja, also das ist meine frühe Jugend quasi. Und diese Leute sind Nazis. Und ich habe mich damals schon gefragt, wie kann das sein? Und ich glaube, das war so die Initialzündung, eigentlich mich damit auseinanderzusetzen, weil ich begriffen habe, diese Nazis, die kommen ja nicht von ungefähr. Es gab schon mal Nazis. Und es gibt sie immer noch. Und was treibt Menschen dazu, sich als solche zu bezeichnen und gewalttätig gegenüber anderen Menschen zu werden? Aus welchen Gründen auch immer. Aber das hat mich tatsächlich sehr bewegt.
Also findest du, du hast ja auch vorher gesagt, es geht darum, soziale Systeme zu verstehen oder zu verstehen, wie sie vielleicht zerbrechen können, dass es auf jeden Fall aktuelle Relevanz hat oder vielleicht immer haben wird, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen?
Auf jeden Fall. Solange es Antisemitismus gibt, solange es Fremdenfeindlichkeit gibt, solange es Antiziganismus gibt, müssen wir uns, glaube ich, damit auseinandersetzen, was früher passiert ist. Also solche Einstellungen oder die Kontinuität von solchen Einstellungen, die kommt ja nicht von ungefähr. Man kann das, was jetzt ist, ja nicht von der Geschichte, die passiert ist, die unsere eigene Geschichte ist, abschneiden.
Wenn du jetzt sagst, es gibt Menschen, die also sagen, sie haben sich schon genug damit beschäftigt, wie kann man ihnen dieses Thema näher bringen?
Das ist natürlich interessant, also wenn Leute sagen, ja, es ist zum Beispiel ständig in den Medien und es wird viel zu viel darüber geredet geradezu und wir wissen eh schon genug. Ich finde das spannend, weil gleichzeitig gibt es im Moment viele Studien darüber, viele Stimmen, die sagen, dass man eigentlich erstaunlich wenig weiß über den, oder dass Schüler erstaunlich wenig wissen über den Holocaust und die Shoah. Antisemitismus ist auch im Moment immer wieder Thema in den Medien. Das kommt auch nicht von ungefähr. Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland unter Umständen nicht mehr sicher auf der Straße. Und gleichzeitig behaupten die Leute, sie wüssten zu wenig oder sie wüssten genug über den Holocaust. Und das finde ich eigentlich tatsächlich sehr spannend. Und vielleicht denke ich mir, sollte man sich dringend Gedanken darüber machen, wie eigentlich die Vermittlung und die Thematisierung passiert in Deutschland. Also welche Form der Vermittlung wählen wir eigentlich? Und da scheint es ja eigentlich eine Vermittlung oder eine Thematisierung auf Dauerstellung zu geben, die das Narrativ hat, wir müssten nur genug darüber reden. Und dann würde schon so etwas passieren wie, eine neue ethische Neuorientierung oder ein Umdenken oder sowas. Und ich glaube, da hat Deutschland tatsächlich viel aufzuholen. Denn wir sehen, dass es das gewünschte Ergebnis nicht gibt. Also wir sehen, dass es nicht unbedingt, je mehr wir darüber reden, also einfach sagen, oh, das hat es gegeben, das ist hier irgendwie passiert, dass es nicht das Ergebnis bringt, dass Leute irgendwie weniger antisemitisch werden oder weniger fremdenfeindlich oder so etwas.
Welche Art des Umgangs mit der Ermordung von Millionen Menschen sind denn überhaupt überhaupt angebracht?
Ja, das ist eine sehr, das ist eigentlich die wichtigste Frage sozusagen, aber natürlich auch die schwierigste. Ich glaube, man muss natürlich sowas wie emotionalen Bedürfnissen gerecht werden. Wir können nicht einfach so tun, als ob das kein Thema wäre, das einen nicht emotional angeht. Mich geht es emotional an. Das heißt, es ist natürlich, wir müssen also genügend Pietät natürlich mitbringen für das, was passiert ist. Aber ich glaube, wir müssen auch, wie ich eben schon versucht habe zu erzählen, versuchen, viel stärker und in der Geschichte zu verorten, zu verstehen, dass die Geschichte des deutschen Nationalsozialismus und der Konzentrationslager einfach die Geschichte ist, die zu uns gehört, die quasi zu jeder Familie gehört, die zu meiner Familie gehört, weil meine Familie aus Deutschland kommt. Und ich finde es auch erstaunlich, wie wenig eigentlich Leute wissen über ihre eigenen Großeltern und die Geschichte, die sie erlebt haben damals. Denn die Konzentrationslager sind ein sehr exponiertes Beispiel für den, oder ein sehr exponierter Teil des Nationalsozialismus, aber die konnten auch nur funktionieren, weil es eine Gesellschaft darum gab, die sie erzeugt hat. Und ich glaube, dass wir uns Strategien überlegen, das bewusst zu machen und dabei trotzdem nicht vergessen, dass es dabei unheimlich viel um Trauer geht und um Menschen, die andere Menschen verloren haben. Also eine Kombi aus beiden. Ich hoffe, die Antwort genügt.
Ja, aber ich habe noch eine weitere schwierige Frage für dich.
Ja, sehr gern.
Es gibt Menschen, die behaupten, den Holocaust habe es nie gegeben. Wurdest du bei deinem Praktikum oder deiner sonstigen Arbeit mal mit Geschichtsrevisionismus konfrontiert und wie sollte man damit umgehen?
Ich wurde während meines Praktikums nicht damit konfrontiert und um ehrlich zu sein, ich habe auch noch nie jemanden in echt getroffen, der mir gesagt hat, ich glaube, den Holocaust hat es nicht gegeben. Und ich glaube auch, dass es sich dabei tatsächlich um Minderheiten mittlerweile handelt. Und vielleicht sollte man sich bei diesen Leuten eher fragen, okay, woher kommt eigentlich dein Bedürfnis, das so zu erzählen? Also warum glaubst du im Ernst, dass es das nicht gegeben hat? Und ich glaube, dass es heute eher so ist, dass man irgendwie fragen muss, okay, wie erinnerst du dich denn überhaupt an den Holocaust? Also gibt es, welche Form der Erinnerung betreibst du und welche wird überhaupt betrieben? Weil ich meine, wir haben es ja eben schon gehört, es gibt auf der einen Seite verdammt viel Information darüber, es wird viel darüber geredet und trotzdem hat man das Gefühl, es bringt keine Ergebnisse. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Interessantere.
Du studierst seit 2017 in Frankfurt am Main. Das größte Gebäude der Universität ist das ehemalige IG Farben Hauptgebäude. Wie wir im Beitrag gerade gehört haben, hatten die IG Farben als größter Chemiekonzern der Welt ein eigenes Konzentrationslager in der Nähe des Stammlagers Auschwitz, nämlich Auschwitz-Monowitz. Wie wird an der Frankfurter Uni heute erinnert?
Das ist auch eine große und schwierige Frage. Und ich möchte vielleicht ein paar Beispiele nennen, die einfach ein paar Schlaglichter auf den Umgang heute damit geben. Also zum einen gibt es das sogenannte Norbert Wollheim Memorial und das ist ein kleiner Steinbereich quasi, also eine Steinhütte außerhalb der Uni, wo die Häftlingsnummer von Norbert Wollheim, der Zwangsarbeiter in Auschwitz damals war, angebracht ist und dort gibt es kleine Interviews, also 22 an der Zahl mit ehemaligen Häftlingen, die über ihren Alltag in den Lagern berichten. Vor der Uni gibt es eine Erinnerungstafel, da steht die Geschichte zu IG Farben drauf und in der Uni auf den verschiedenen Stockwerken wird die Geschichte und die Vorgeschichte des Ortes erzählt, also des Gebäudes. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist auch schon ganz gut, das ist ganz solide. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Also zum Beispiel letztes Jahr gab es eine große Diskussion um die sogenannte Adolf-Messer-Stiftungslounge. Die befindet sich auf dem Campus Riedberg und das ist ein studentischer Arbeitsraum. Und Adolf Messer war einer der Industriellen, einer der großen Industriellen im NMS, die von Zwangsarbeit wirklich sehr profitiert haben. Und Studierende haben dagegen protestiert. Und der Raum heißt immer noch so. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass auf den Diskussionsveranstaltungen dazu irgendwie eine Nachsicht der Universität dort irgendwie gegeben wird. Und ich muss wirklich sagen, dass mir das ein bisschen stiefmütterlich vorkam. Auf der einen Seite will man aufarbeiten, auf der einen Seite sagt man, ja, wir haben hier irgendwie dieses Memorial und wir haben das Fritz-Bauer-Institut, das sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Und dann sagt man, ja, aber die Adolf-Messer-Stiftungslounge, die bleibt so bestehen, weil das, die geben uns Geld. Und wir haben dafür bezahlt, dass das so heißt, also lassen wir das so. Und ich glaube, das ist, ich muss wirklich sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Was ich aber dann doch noch ganz interessant finde, ist überhaupt der Umgang mit dem Ort selber. Denn wir haben es ja mit dem heutigen Universitätsgebäude, dem damaligen Hauptquartier der IG Farben, ja mit einem Täterort zu tun, der nicht gleichzeitig ein Friedhof ist, so wie wir es in Auschwitz haben. Also dort kommen keine Menschen hin, um ihre verlorenen Angehörigen zu betrauern, sondern es ist ein typischer Schreibtischtäterort. Und ich finde es eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man solche Orte wieder für sich vereinnahmt, dass es keine sakrosankten Orte sind, die man nur unter dem Zeichen des NS irgendwie nimmt, sondern man sagt, nein, die gehören immer noch zu uns und wir nehmen die uns wieder und wir erinnern trotzdem daran, was dort passiert ist und zeigen gleichzeitig, ja, es gibt auch eine andere Geschichte noch, es gibt eine Geschichte danach und wir kümmern uns darum. Das muss ich tatsächlich sagen, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Ob man das der Universität jetzt so zugutehalten kann, das möchte ich mal dahingestellt lassen und dennoch finde ich es einen guten Umgang.
Mit diesen Worten vielen Dank für das Gespräch.
Gern.
Im Gespräch hatten wir Marian Nestreu. Er studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt Politische Theorie und hat bereits einen Bachelor in Philosophie und Soziologie an der Uni Jena abgeschlossen. Wir sprachen mit ihm über Gedenkstätten, ihren Sinn und die richtige Vermittlung, von historischen Ereignissen.